Sie hören einen Podcast des Dahn-Institutes zum Thema spiritueller Hochmut.
Der dritte Teil beschäftigt sich mit den sogenannten spirituellen Meistern und den Dogmen. Eigentlich könnten sich die Wesen in der geistigen Welt nach hinten lehnen, die Hände in den Schoß legen und beruhigt in die Zukunft blicken, denn die große Anzahl inkarnierter spiritueller Meister, die wird schon dafür sorgen, dass nichts schief läuft. Wenn dies so wäre, dann könnten sie die glücklichsten Wesen sein. Aber leider wandeln zu viele sogenannte spirituelle Meister auf der Erde, die sich nicht bewusst sind, was es bedeutet und welche Verantwortung sie übernehmen, wenn sie sich mit dem Titel Meister schmücken. Der Begriff Meister stammt aus alter Zeit und bezeichnet einen Menschen, der sich einen gewissen Grad an Können angeeignet hat. Da gibt es zum Beispiel Handwerkermeister, Schulmeister und so weiter. All diese Meister weisen sich durch erhöhtes Fachwissen und Fachkönnen aus und haben dieses Wissen und Können schon mehrfach unter Beweis gestellt. Auf der geistigen Ebene gibt es ebenfalls Meister. Aber hier zeichnen sich diese Wesen aus, und zwar über bereits zurückgelegte Entwicklungsschritte. Sie haben schon einen großen Teil ihres Weges zurückgelegt und sind somit in der Lage, ihrerseits den Menschen zu helfen und diesen ihre eigenen Erfahrungen weiterzuvermitteln. In der geistigen Welt gibt es verschiedene Arten von Meistern, je nach Stand ihrer Entwicklung. Es ist nicht so, dass dieser Titel eine besondere Auszeichnung bedeutet. Er weist vielmehr den Platz innerhalb einer bestimmten Hierarchie und die dazugehörige Aufgabe aus. Bei einigen Menschen kam im Laufe der Zeit der Wunsch auf, sich von den anderen abzugrenzen oder sich abzuheben. Sie wollten nach außen hin manifestieren, dass sie sich weiterentwickelt hatten. Da wies sich der Begriff Meister als gute Dienste und schon war der spirituelle Meister geboren. Leider lassen sich immer noch viele Menschen fangen, wenn sie einen meist selbsternannten Meister sehen oder hören. Es ist sehr, sehr traurig, wie mit diesem Begriff umgegangen wird. Wahre Meister, also solche, die in der geistigen Welt die Funktion des Meisters innehaben und welche die damit verbundene Verantwortung tragen, die haben es nicht nötig, sich so zu titulieren. Im Gegenteil, sie sind Menschen, welche die Seelenqualitäten entwickelt haben und solche, die ihren Platz im großen Ganzen kennen. Wer sind dann all die spirituellen Meister, welche die Erde bevölkern? Vielfach handelt es sich dabei um Menschen, die sehr wohl mit Führungsqualitäten ausgestattet worden sind, die aber irgendwann in ihrer Entwicklung dem Ego erlegen sind. Sie lassen sich nun feiern und genießen die Verehrung, die ihnen zuteil wird. Es ist klar, dass dabei die wirkliche Spiritualität verloren geht und sie sinken in ihrem Bewusstsein. Daneben gibt es auch Scharlatane, die nichts anderes im Sinne haben, als sehr schnell sehr viel Einfluss über andere Leute zu gewinnen. Hier wirkt als Triebfeder die persönliche Macht. Diese falschen Propheten, die erkennt ihr an ihren Augen. Wenn ihr irgendwo, bei irgendwem einen stechenden, gefangennehmenden Blick verspürt, dann trennt euch sofort von dieser Person. Jeder Mann kann seine Sprache, seine Haltung, seine Gestik verstellen, aber nicht den Blick seiner Augen. Viele werden jetzt einwenden, dass aber gerade im östlichen Raum der Meister eine sehr traditionelle Form der Ehrerbietung ist. Das stimmt, aber gerade diese Tradition muss überwunden werden, damit die Abhängigkeit von Meister und Schüler endlich aufgelöst und nicht immer neu im alten Schema zementiert werden kann. Ein wahrer Meister bindet die Menschen nicht an sich. Er lässt jedem Wesen seinen freien Willen und seine Meinung. Keinesfalls lässt er zu, dass sich Menschen an ihn binden. Er weiß nämlich, dass jedes Wesen seinen Weg alleine gehen darf oder gehen muss. Auf diesem Weg zählen nur eigene Schritte. Es zählen nur jene Schritte, die aus freiem Willen und von ganzem Herzen getan werden. Daher kennt der wahre Meister auch seine Funktion. Er kann von seinen Erfahrungen weitergeben, aber er wird nie Vorschriften und Dogmen erlassen. Oftmals ist es auch so, dass eine Person in die Rolle des Meisters hineingedrängt wird. Seine Schüler drängen so sehr, dass sie ihren Meister zuletzt auf dem Podest haben. Man könnte nun meinen, ja, aber da kann ja der geschubste Meister gar nichts dafür. Falsch. Er kann. Denn er hat dies alles geschehen lassen und ist nicht energisch genug dagegen aufgetreten. Auch hat er es versäumt, seine Schüler in der richtigen Art und Weise zu unterweisen, vor allem in den Qualitäten Demut und Bescheidenheit. Hätte er dies alles getan, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Dann wäre es nicht so weit gekommen, dass sein Bild jetzt im Goldrahmen an der Wand hängt und mit Blumen bekränzt wird. Ihr seht also, wirkliche spirituelle Meister gibt es wenige, und jene, die sich inkarniert haben, die erachten es nicht für nötig, sich eine Tafel um den Hals zu hängen mit der Aufschrift Meister. Die Stufe der Entwicklung, in der Ansehen und persönliche Macht wichtig sind, die haben diese wirklichen Meister überwunden. Hier aber beginnt oder endet der spirituelle Hochmut, indem eine Person sich mit Attributen schmückt, die ihr gar nicht gehören. Wenn ihr all die sogenannten spirituellen Meister im Sinne von Handwerksmeistern betrachten, so ist dagegen nichts einzuwenden. Aber hütet euch davor, ihren Vorspiegelungen zu folgen und sie auf ein Podest zu heben. Kommen wir nun zu den Dogmen. Dogmen sind ein großes Thema in der heutigen Zeit. Sie stellen für viele von uns große Probleme dar, weil sie sehr absolut abgefasst sind. Dogmen lassen kein Wenn und kein Aber zu. Es sind Vorschriften, die bedingungslos auf ihrer absoluten Gültigkeit beharren. Ihr habt sicher erkannt, dass Dogmen auf dem spirituellen Weg überhaupt keinen Platz haben, weil es auf dieser Ebene keine absoluten Aussagen gibt, die von inkarnierten Wesen stammen. Schauen wir uns einmal an, wie dies im Alltag aussieht. Sehr oft hört ihr doch, dass ein spiritueller Mensch keine schwarzen Kleider trägt, weil... Und dann folgt irgendeine mentale Erklärung. Wenn ihr sucht, findet ihr aber auch die Behauptung, dass es sehr, sehr förderlich ist, ja sogar ein Muss, schwarze Kleider zu tragen, weil man dann nicht von den anderen Farben abgelenkt wird und sich ganz dem spirituellen Weg widmen kann. Ihr seht, zwei Dogmen, die absolut abgefasst sind, und zwei Dogmen, die beide falsch sind. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum diese Aussagen falsch sind. Sie stimmen nicht, weil sie versuchen, eine Behauptung als absolut, als unverrückbar, als unumstößlich hinzustellen. Es gibt Fälle, in denen es von Vorteil sein kann, keine schwarzen Kleider zu tragen. Aber ebenso gibt es Fälle, in denen es sinnvoll sein kann, schwarze Kleider zu tragen. Beide Aussagen haben ihre Berechtigung, aber beide dürfen nicht dogmatisch angewendet werden. Wir möchten euch an einem weiteren Beispiel zeigen, dass Dogmas keine Berechtigung haben. Viele von euch werden vielleicht jetzt erstaunt sein, dass wir ein Thema ansprechen, welches oft mit Emotionen behaftet ist, nämlich das Thema Fleischessen. Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass ein Mensch, der sich spirituell betätigt, kein Fleisch essen dürfe. Aus karmischen Gründen, aus anderen Gründen und so weiter. Verschiedene esoterische Richtungen machen aus dieser Meinung sogar einen richtigen Glaubenskrieg. Es wird für oder gegen das Fleischessen gekämpft. Völlig bedingungslos, versteht sich. Es besteht kein Zweifel, dass es sinnvoll ist, den Konsum von Fleisch einzuschränken oder zu unterlassen, weil mit diesem Nahrungsmittel viele Problemkreise zusammenhängen. Wenn das ganze Problem Fleischessen nun aber zum Dogma hochstilisiert wird, nämlich man darf kein Fleisch essen, wenn man spirituell tätig ist, dann grenzt man alle Wesen, die Fleisch essen, aus und schafft Grenzen. Hier wird eine Ansicht, die für einzelne Menschen stimmt, zum Dogma erklärt. Wir möchten euch an einem Beispiel erklären, wie unsinnig dieses zum Dogma gewordene Forderung ist. Ihr alle kennt die Inuits, die Eskimos, aus den Eisregionen der Erde. Wenn das Dogma, kein Fleisch zu essen, wirklich absolute Gültigkeit hätte, müssten diese Leute alle verhungern. Denn eine andere Nahrung als Fleisch und andere Tierprodukte gibt es in diesen Regionen sehr, sehr spärlich. Oder aber die Folge wäre, dass kein Eskimo spirituell sein kann, eben weil er Fleisch isst. Ihr seht hoffentlich an diesem Beispiel die Sinnlosigkeit des Fleischdogmas ein. Mit diesem Beispiel haben wir aber nicht gesagt, ihr sollt nur Fleisch essen in Hülle und Fülle. Nein, überhaupt nicht. Aber überlegt euch das nächste Mal gut, wenn es um dieses Thema geht, wie ihr von eurer Einstellung spricht. Es besteht nämlich ein ganz großer Unterschied, ob ihr sagt, ich esse momentan kein Fleisch aus diesen oder jenen Gründen, oder ob ihr dogmatisch erklärt, man darf kein Fleisch essen. Bedenkt immer, mit dem Dogma würdet ihr die Eskimos zum Verhungern zwingen. Vielleicht stellt ihr euch nun die Frage, wie denn solche Dogmas entstehen. An und für sich ist dies ein ganz einfacher Vorgang. Zu Beginn eines jeden Dogmas steht meist eine persönliche Situation. Diese Situation ist sowohl von der Person als auch von den Umständen geprägt. Nehmen wir hier als Beispiel, dass es für eine Person in einer bestimmten Umgebung sehr gut ist, sich vor Sonnenaufgang zu baden. Dieses Baden tut wohl und bringt die betreffende Person in ihrer ganzen Entwicklung weiter. Diese Tätigkeit ist aber ganz genau auf die eine Person abgestimmt. Jemand anderer fragt nun unseren Badenden nach dem Grund seiner Entwicklung und er bekommt als Antwort, dass dies das Baden vor Sonnenaufgang bewirke. Sofort tut der so Belehrte das Gleiche und badet nun auch. Nun fragen noch weitere Personen mit der Zeit wird dieses Baden vor Sonnenaufgang dogmatisiert. Es heißt dann, wenn man sich entwickeln will, muss man vor Sonnenaufgang baden. Wer weiß, vielleicht badet die erste Person schon lange nicht mehr vor Sonnenaufgang, weil dies nur aus einer bestimmten Situation heraus richtig war. Aber die Situation hat sich geändert und somit ist das Baden auch nicht mehr nötig. Das Beispiel erscheint euch vielleicht auf den ersten Blick etwas an den Haaren herbeigezogen. Achtet euch aber in eurem eigenen Leben, wie oft schon solche Situationen zu eigenen Dogmas geführt haben. Oft werden persönliche Dogmen nicht so genannt, sondern es werden Prinzipien daraus. Ein großes Kapitel im Bereich der Dogmen haben sich die großen Religionen zu eigen gemacht. Gerade bei diesen Institutionen, die Toleranz und Gemeinsamkeit pflegen wollen, haben sich im Laufe ihrer Geschichten so viele Dogmen breit gemacht, dass diese nur noch das Trennende aufzeigen. Das Verbindende, nämlich das Spirituelle, also das Glauben und Achten der geistigen Werte, sowie auch den Andersdenkenden, erstickt manchmal hinter den selbst aufgebauten Trennungsmauern. Macht bitte nicht die gleichen Fehler und ersetzt fremde Dogmen durch eigene, sondern nehmt auch hier die Essenz, die noch da ist, und baut sie in euren Alltag ein. Dogmen sind ganz starre Gebilde und sie lassen überhaupt keinen Spielraum. Aber jeder Baumeister weiß, dass ein hoher Turm nicht absolut starr auf dem Fundament stehen darf, denn sonst besteht die Gefahr, dass der Turm bei einem Sturm einstürzt. Nutzt diese Erkenntnis und werdet auch ihr nicht starr in euren Anschauungen. Die heutige Zeit bringt auch im spirituellen Bereich sehr schnell große Veränderungen mit sich, denen wir uns jeweils anpassen müssen. Überlegt euch immer, was starr ist, das bricht. Also, werdet flexibel, ohne aber das Ziel aus den Augen zu verlieren.